Hinter jedem Beruf steckt ein Mensch. Hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte. Herzlich willkommen zu Schüchtern bis Nüchtern. Der Podcast mit André Puchter. Fast live aus Berlin. Und jetzt geht's los.
Mit 19 Jahren stand Luise Luno erstmals vor einem Synchronmikrofon. Ausgerechnet eine Mutter sollte sie sprechen. Offenbar war ihre Stimme ihrer eigenen Biografie damals schon ein paar Jahre voraus. Heute, mehr als 7 Jahrzehnte später, steht diese Stimme noch immer vor dem Mikrofon. Dazwischen liegt ein Leben, das fast ein Jahrhundert deutscher Geschichte berührt. Kindheit und Bombennächte, Ballett und Theater, DDR und Bundesrepublik, Schauspiel und Synchronisation. Millionen Menschen haben Luise Luno gehört, ohne unbedingt zu wissen, wem diese Stimme gehört. Als Tante Mania bei Bibi Blocksberg, in die drei Fragezeichen, in Filmen, Serien und Hörspielen. Auch bei Loriots Papa Ante Portas war sie zu sehen. Die Deutsche Synchronkartei verzeichnet heute mehr als 1600 Sprechrollen. Und dann wäre da noch eine Karriere, mit der wohl niemand gerechnet hatte. Mit fast 80 Jahren wurde aus Luise Luno plötzlich Enkelschreck und aus der Schauspielerin eine Rapperin. Heute ist Luise Luno 94 Jahre alt. Trotz einer schweren Sehbeeinträchtigung arbeitet sie weiterhin. Die Regie liest ihr im Studio ihre Takes vor. Sie merkt sie sich und spricht sie ein. Über ihre Arbeit sagt sie einen bemerkenswerten Satz. Sie vitalisiert sie. Deshalb möchte ich heute nicht nur über eine außergewöhnliche Karriere sprechen, sondern über 9 Jahrzehnte Leben, über Krieg und Frieden, Arbeit und Alter, Veränderungen und Verluste und über die Frage, warum Neugier vielleicht eines der besten Mittel gegen das Älterwerden ist. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Luise Luno.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann.
Liebe Frau Luno, die Freude ist ganz meinerseits. Ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch mit Ihnen und möchte gleich mal wissen, ob denn Synchronsprecherinnen privat eigentlich besonders schön reden oder darf zu Hause auch mal genuschelt werden bei Ihnen?
Nee, genuschelt werden wird es nicht. Aber so Berlinern kann ich schon. Also das könnte ich auch privat. Das ist eine Sprache, die mir sehr liegt und die ich seit meiner Kindheit auch gesprochen habe.
Ja, das dürfen Sie hier auch gerne. Also Sie dürfen so sich frei entfalten in diesem Podcast, wie es Ihnen am liebsten ist. Und liebe Frau Luno, Sie sind geboren im März, das darf ich verraten, im März 1932 in Nova Wes, einer Ortschaft östlich von Potsdam damals, also auf dem Gebiet des heutigen Stadtteils Babelsberg. Und Ihre Familie wollte Sie offenbar schon mehrfach zum Ruhestand überreden. Jetzt sind Sie ja 94 und arbeiten immer noch. Wer ist denn hartnäckiger, Ihre Familie oder Sie selbst?
Ach, ich glaube, meine Familie ist da ganz großzügig. Die sagt, wenn du dich wohlfühlst, dann mach weiter. Und also da habe ich eigentlich keine Beschwerden, dass ich endlich aufhören soll. Sie haben manchmal ein bisschen Sorge, wenn ich ein bisschen viel mache oder wenn ich unterwegs bin. Aber das ist ja ganz normal. Nee, ansonsten für meine Arbeit sind sie offen und sagen, sie freuen sich immer, wenn sie mich hören.
Ja, das ist doch schön. Und wir freuen uns auch, Sie heute zu hören. Und was müsste denn passieren, damit Sie morgens tatsächlich sagen, heute möchte ich lieber Rentnerin sein? Und wenn es mal ein Tag ist?
Oh nee, das wäre ganz schlecht. Ich glaube, dann wäre ich nicht mehr ich, dann wäre ich krank das wäre ganz, ganz schlecht, wenn ich nicht mehr aufstehen würde und nicht mehr sage, ach, ich freue mich auf den neuen Tag. Eigentlich ist es so, dass ich jeden Tag froh bin, dass ich noch lebe, dass es mir noch einigermaßen gut geht und dass ich auch noch arbeiten kann. Also das würde ich mir gerne erhalten.
Mhm. Und wenn ich Sie heute frage, wie alt fühlen Sie sich? Können Sie mit dieser Frage überhaupt was anfangen?
Nee, überhaupt nicht. In den letzten Jahren habe ich mir abgewöhnt, aufs Alter zu gucken, ob nur ein Jahr mehr oder weniger. Ich denke, darauf kommt es nicht an. Also ich fühle mich alterslos, würde ich sagen. Meine Emotionen, meine Gedanken sind noch frisch wie immer. Und ja, deshalb habe ich da gar keine Beziehung zu meinem Alter.
Das finde ich eine tolle Einstellung. Und Sie sind mein ältester Gast oder mein lebenserfahrenster Gast, wenn man das so sagen darf. Denn in Folge 118 heute, mein bisher ältester Gast war 90 Jahre jung. Eine junge 90-jährige Dame namens Anneliese Hackmann, die sich für den Katzenschutz seit vielen Jahrzehnten engagiert. Und die meinte zu mir auf die Frage, Mensch, Frau Hackmann, wann treten Sie denn mal ein bisschen kürzer? Herr Puchter, dafür habe ich gar keine Zeit. Mein Kalender ist voll. Ja. Wie ist das denn bei Ihnen? Wie sieht denn Ihr Kalender so aus?
Naja, der geht. Aber er ist schon ganz schön gefüllt, muss ich sagen. Und eine Katze habe ich auch. Also einen Katerhausen, der mich schon seit Jahren begleitet.
Na, dann würden Sie sich ja mit Frau Hackmann auch gut verstehen.
Ja, ich denke ja.
Nervt es Sie denn eigentlich, wenn Journalisten, und Sie geben ja auch Interviews, inzwischen immer mal Ihr Alter erwähnen, während Sie selbst vermutlich einfach denken, können wir bitte über meine Arbeit sprechen? Das werden wir heute auch tun. Aber ist Ihr Alter immer wieder so ein Thema in Interviews, in Gesprächen?
Nee, eigentlich stört mich das überhaupt nicht mehr. Ich sehe auch, dass in allen anderen, auf allen anderen Gebieten auch mal die Altersangabe erfolgt, was ich ein bisschen komisch finde. Mhm. Aber inzwischen hat man sich daran gewöhnt und ja, nee, das stört mich eigentlich überhaupt nicht.
Ja, was ich total spannend fand bei Ihnen, Frau Luno, ist, dass Sie regelmäßig immer noch im Fitnessstudio trainieren. Wie oft treffen wir Sie denn dort an in der Woche?
Nee, ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Also das bin ich ja über 30 Jahre. Aber das ist mir jetzt doch etwas zu anstrengend und zu kompliziert. Mein Fitnesstrainer kommt zu mir nach Hause. Und ja, also 2-3 Mal in der Woche mache ich schon noch was. Und das finde ich auch sehr wichtig und sehr gut. Je älter man wird, umso intensiver muss das Training sein.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also Sie haben einen eigenen Personal Trainer, der zu Ihnen nach Hause kommt.
Ja, so kann man das nennen.
Schön. Und wenn der dann zu Ihnen kommt, denkt er sich denn dann eher so Respekt oder jetzt habe ich wirklich keine Ausrede mehr, auch Menschen über 60 zu trainieren?
Nee, also er ist sehr offen und ich glaube, er hat auch noch andere Klienten, mit die älter sind und die noch trainieren. Also er ist da völlig, glaube ich, gar nicht ans Alter gebunden, seine Klienten, sondern der hat junge Leute, der hat ältere Leute. Und ja, er respektiert jeden und hat auch für jeden eine Methode, die für ihn und seinen Körper gut ist.
Schön. Bevor die Stimme kam, kam bei Ihnen der Tanz, liebe Frau Luno. Sie wollten als Kind Balletttänzerin werden. Und wenn ich der 10-jährigen Luise begegnet werde, was für ein Mädchen hätte ich kennengelernt damals?
Oh, 10 Jahre, das war ja mitten im Krieg. Also das ist schon eine ganz besondere Zeit. Da waren zwar noch die Ballettschulen geöffnet und ich ging auch fleißig dahin. Da waren aber schon ganz viele Tages- und Nachtbombenangriffe. Also so normal lief das Leben damals nicht mehr. Und wir waren auch schon immer müde, weil wir kaum eine Nacht durchschlafen konnten. Aber ich habe immer noch in der Ballettschule getanzt. Also das habe ich eigentlich bis 1944, glaube ich. Ich glaube, 1944 sind die Theater geschlossen worden und die Ballettschulen, Schauspielschulen und so weiter. Aber wir waren eigentlich zu der Zeit doch schon mitten im Krieg und sehr, sehr angegriffen.
Ja, Sie sind im heutigen Potsdam-Babelsberg aufgewachsen. Das ist vielen bekannt durch das Studio Babelsberg, den Filmpark Babelsberg. Also als Filmmetropole, vielleicht jetzt im übertragenen Sinne. Und Sie haben dort eine Kinderballettschule besucht. Aber Ihre Kindheit, die wurde ja irgendwann dann von einem Wort bestimmt, das kein Kind kennenlernen möchte und sollte, nämlich Krieg. Erinnern Sie sich noch an den Moment, in dem Sie zum ersten Mal verstanden haben, damals als Kind, dass um Sie herum etwas ganz Furchtbares passiert?
Ja, das war schon 1940. Da kamen die ersten Bombenangriffe. Und ich erinnere mich noch genau an diese Nacht oder an diesen Abend. Da kamen die ersten Bombengeschwader, also die flogen ja nach Berlin damals schon, aber sie flogen auch genau über unsere Stadt. Und zwei Mitschüler von mir, ein Zwillingspärchen, die wohnten mit ihrer Mutter am Neuendorfer Anger. Und als der Luftalarm kam, ist sie mit ihren Kindern in den Keller gegangen, ihres kleinen Siedlungshauses. Und dann hörte sie die Bombe herankommen. Das war eben ein ganz schreckliches Geräusch. Das waren ja alles Motorflugzeuge. Und wenn dann so 30, 40, 50 im Pulk angeflogen kamen, das war wie ganz schweres Donnergrollen. Ja, und sie hörte, wie die Flugzeuge herangeflogen kamen. Und da noch niemand so richtige Erfahrungen mit Bombern hatte, dann ging sie vor die Haustür, um mal zu gucken, wie die aussehen. Und in dem Moment flogen zwei Bomben, und zwar eine auf die Kirche mitten auf dem Neuendorfer Anger und eine genau auf das Siedlungshaus dieser Familie Zöllner. Und beide Kinder waren sofort tot. Die Mutter hat überlebt, und ich erinnere mich ganz genau an die Beerdigung der Kinder. Da stand ich an der Friedhofsmauer und hörte die Mutter schreien, Gerda, Gerda, komm doch zurück, und wenn du nicht kannst, dann Günther. Es war für mich so, ich krieg heute noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war meine erste Begegnung mit dem Krieg und der Grausamkeit des Kriegs.
Ja, also Sie haben damals als Kind ja viele Stunden in Bunkern und Luftschutzkellern verbracht. Das sind sicherlich auch Erfahrungen, die Sie ja nachhaltig geprägt haben. Ja. Sie haben in einem Gespräch mal geschildert, wie Kinder bei Luftalarm entweder nach Hause gelaufen sind oder eben in den großen Bunker am Wilhelmsplatz mussten. Was bleibt denn nach mehr als 80 Jahren von solchen Nächten, von Bildern, Geräuschen, Gerüchen oder vielleicht vor allem von diesen Gefühlen? Denken Sie oft noch an diese schreckliche Zeit zurück?
Oh ja, sehr, sehr, sehr oft. Das war dieser Bunker auf diesem Wilhelmplatz. Das war ja immer am Tage, wenn wir in der Schule waren. Ich wohnte weit weg. Ich konnte nicht, wenn die Sirene heute nach Hause gehen, musste also in diesen Bunker. Und wenn dann die Flugzeuge herankamen, dann duckten wir uns auf die Erde. Und das hieß ja immer, wenn du eine Bombe heranheulen hörst, dann trifft sie dich nicht. Und wie oft haben wir diese Bomben gehört, und nach einem kurzen Vorbeiflug krachte es dann und Mörtel fiel von den Wänden und wir lagen auf der Erde. Also daran habe ich ganz, ganz schreckliche Erinnerungen und auch an den großen Luftangriff auf Potsdam, den ich ja auch erlebt habe.
Liebe Frau Dunow, wenn Sie heute Bilder von Kindern sehen, die in Kriegsgebieten Schutz suchen müssen, zum Beispiel in der Ukraine oder ja an anderen Orten auf der Welt. Es passiert ja leider an vielen Orten etwas Schlimmes. Sehen Sie sich dann manchmal auch selbst wieder als Mädchen von damals?
Ja, 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 wie sich die Bilder gleichen, wenn man so diese zerstörten Häuser sieht und die verbrannten Balken und so etwas. Das geht schon nach wie vor, geht mir nahe. Und natürlich, diese Kinder haben genauso ein schreckliches Leben, wie wir damals hatten. Also das, ich finde, Krieg ist was ganz Furchtbares. Und jeder sollte alles tun, damit Krieg wirklich vermieden wird.
Wenn wir jetzt nochmal auf Ihr bewegendes und beeindruckendes Leben vor allem blicken, dann schauen wir auch auf eine verhinderte Tänzerin, die dann zu einer Schauspielerin wurde. Und was konnte Ihnen denn das Theater geben, was der Tanz Ihnen nicht mehr geben konnte?
Ja, mit dem Wort kann man sehr viel mehr machen. Ich meine, es gibt beeindruckende Theater, Tanzabende. Aber ich muss ehrlich sagen, mir ist das Wort näher. Und wenn ich ein gutes Theaterstück sehe, dann bin ich fasziniert. Ein toller Ballettabend auch, aber der lässt mich doch im Allgemeinen kälter oder nicht so, er spricht mich nicht so intensiv an, wie mich zum Beispiel ein gutes Schauspiel, Hörspiel oder dergleichen. Also für mich ist das Wort stärker als der Tanz, etwas ganz anderes eigentlich, etwas ganz anderes.
Ja, also man muss ja dazu auch wissen, dass Ihre Ballettschule damals im Krieg geschlossen wurde. Und ich glaube, so ein Kind kann in solchen Zeiten doch überhaupt nicht verstehen, dass von einem Tag auf den anderen auch ein Traum vorbei ist.
Ja, obwohl wir damals schon so im Krieg waren, so viel erlebt haben, schon so viele Bombenangriffe kamen und also es spielte nicht mehr die so starke Rolle. Man war im Alltag schon so eingebunden, dass mit Zerstörung und nächtlichen Alarmen und auch Tagalarmen schon, also man konnte ja auch nicht mehr nur in Ruhe zur Schule gehen, sondern da musste man auch in den Keller. Also es war nicht mehr das normale Leben. Man war schon daran gewöhnt, dass alles anders ist. Die Fenster waren verdunkelt, die Wohnungen waren dunkel, die Autos fuhren mit abgedunkeltem Licht, die Straßenlaternen waren aus. Also es war schon eine ganz andere Zeit. Und da,
ja. Es war eine andere Zeit, ja. Und Sie wurden damals an der staatlichen Ballettschule ausgebildet. Und Sie haben sich dann auch das Schulgeld als Kleindarstellerin verdient. Ich glaube, am Deutschen Theater, am Berliner Ensemble. Möchten Sie uns da ein bisschen mitnehmen? Wie war das denn?
Ja, also auf der staatlichen Ballettschule war ich nur das letzte halbe Jahr meiner Ausbildung. Davor war ich auf einer privaten Ballettschule in West-Berlin, Annie Stolpe-Terker. Das war die Ballettmeisterin vom Metropoltheater. Und dort hatte ich eine sehr, sehr gute, intensive Ausbildung. Aber für das letzte halbe Jahr wurde gesagt, die staatliche Ballettschule war erst später gegründet worden. Deshalb konnte ich zu Anfang gar nicht dorthin. Da wurde gesagt, für die Prüfung wäre es sehr gut, wenn man ein halbes Jahr vorher auf die staatliche Schule geht. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, und da habe ich dann noch meinen Abschluss gefunden.
Ja, und dann sind Sie als Kleindarstellerin am Deutschen Theater und am Berliner Ensemble tätig gewesen. Das war vorher.
Das war, als ich noch auf der privaten Ballettschule war.
Ah ja.
Da bin ich abends also tatsächlich in die Theater und ich war fast jeden Abend dort. Also es war so, dass ich ja zwischendurch schon meine Schauspielausbildung auch privat angefangen habe, denn eine staatliche Schule oder sowas ging ja gar nicht mit der Ausbildung. Also da habe ich von 9 bis 14 Uhr Ballettunterricht gehabt, dann bin ich nachmittags nach Steglitz gefahren zur Schauspielschule und abends habe ich dann an den Theatern gejobbt. Also mein Tag war voll ausgefüllt, aber es hat mich nicht angestrengt. Es hat mich nur mit Freude erfüllt. Es war alles Arbeit, die ich gern gemacht habe. Ich war ein glücklicher Mensch. Ich glaube, es war überhaupt die glücklichste, allerglücklichste Zeit meines Lebens. Diese Zeit der Ausbildung, dieses Neue, was ich erleben durfte, mit diesen interessanten Menschen. Davor ja auch noch jeder Schauspieler mit der S-Bahn, weil kaum jemand hatte ein eigenes Auto. Man unterhielt sich, man saß zusammen, man lief zusammen zur Bahn. Also es war ein ganz, ganz toller Zusammenhalt. Ich fand das da wunderbar.
Es ist so schön, Ihnen zuzuhören, weil man so mit live dabei ist, als wenn man mit Ihnen auf einer Zeitreise sich befinden würde. Und Sie waren ja damals auch hinter der Bühne und konnten natürlich diesen Probenbetrieb auch verfolgen, ja?
Ja, also ich war Probenbetrieb, das war ja am Tage. Das konnte ich weniger, da war ich dann weniger, da hatte ich ja meine eigenen Schulzeiten. Aber abends, ich stand immer hinter der Bühne und habe zugeguckt, wie die Schauspieler spielten und was da los war. Und da einmal bin ich auch hinter der Bühne Helene Weigel begegnet und mich zu und stellte sich vor und sagte, mein Name ist Helene Weigel. Und ich war so erschrocken. Ich habe dann schnell meinen Namen gesagt, dann war aber schon mein Auftritt dran und dann bin ich dahin gelaufen. Es war ich dachte, oh Gott, die große Helene Weigel sagt mir guten Tag und stellt sich vor. Also da war ich ganz fassungslos.
Ja, das glaube ich Ihnen gerne. Helene Weigel-Platz, sage ich dann nur.
Ja.
Genau. Frau Luno, Sie haben ja eine Epoche erlebt, in der Theater noch eine enorme gesellschaftliche Bedeutung hatte. War denn Theater damals Ihrer Meinung nach politischer oder nehmen wir Kultur vielleicht heute einfach weniger ernst?
Ach, ich weiß nicht. Politischer. Theater war eigentlich immer zu jeder Zeit zum Teil politisch. Nicht alles, aber doch vieles waren Stücke, die irgendwelche gesellschaftlichen Probleme ansprachen oder so. Also es war eigentlich sehr viel Politik immer drin, zu allen Zeiten, finde ich. Und auch in den Klassikern, da ist ja auch schon viel Politisches drin. Also damals wie heute, Politik spielt auch auf der Bühne immer eine starke Rolle.
Und Sie haben ja auch in Ost- und Westdeutschland gearbeitet und damit zwei sehr unterschiedliche Kultursysteme kennengelernt. Wo war denn die Kunst freier?
Freier? Also ich weiß, in beiden Teilen Deutschlands wurde wunderbar an den Theatern gearbeitet. Und ich kann das ja gar nicht sagen. Also wir haben sehr kritische Stücke. Ich war damals am Maxi-Gorki-Theater 11 Jahre lang. Sehr zeitkritische Stücke gespielt. Wir haben klassische gespielt. Aber so war das Ost wie West. Ich finde, die Theater haben sich in Osten und Westen gar nicht so sehr unterschieden. Es war eigentlich dieselbe Methode. Es waren überall interessante Stücke, weniger interessante. Es waren unheimlich gesellschaftskritische Stücke im Osten wie im Westen. Also ich fand, das hat sich nicht sehr unterschieden.
Ja, und dann waren Sie irgendwann 19 Jahre jung und dann kamen die ersten Synchronfirmen zu Ihnen, die an Ihrer Schauspielschule nach Nachwuchs suchten. Sie gingen dann zum Vorsprechen und bekamen ja auch gleich eine Rolle, allerdings nicht als Tochter, sondern als Mutter. Haben Sie damals gedacht, liebe Frau Luno, sehe ich wirklich schon so alt aus oder klingt nur meine Stimme so?
Nee, das habe ich überhaupt nicht gedacht. Nee, ich fand das ja einfach nur interessant. Und da meine Stimme auch recht tief war, habe ich ja also auch oft sehr beleibte Damen gespielt oder farbige oder irgendwie. Ich war daran gewöhnt, dass meine Stimme also eben nicht so eine Kinder- oder Jungmädchenstimme war, sondern immer schon wesentlich mehr Volumen hatte und auch für kräftige und aber auch sensible Rollen sich sehr gut geeignet hat.
Ja, und Sie waren dann auch später, beziehungsweise von 1976 bis 1987 am Maxim-Gorki-Theater tätig in Ost-Berlin. Und da waren Sie zeitweise nach meinen Informationen auch als Regieassistentin.
Ja, ich habe sehr viel mit Thomas Langhoff zusammengearbeitet. Das war eine wunderbare Zeit mit wunderbaren Stücken. Also mit diesen Stücken sind wir auch manchmal dann auf Tournee gegangen. Also nach Westdeutschland haben wir ja unsere ersten großen Tourneen gehabt. Und es waren Inszenierungen, für die man bahnte. Und es war etwas ganz Besonderes und etwas besonders Schönes. Oder einer flog übers Kuckucksnest. Das machte damals Winkelgrundregie. Das war eine fantastische Vorstellung, die über 10 Jahre auf dem Spielplan stand. Also das war ja so, die Stücke im Gorki-Theater liefen ja sehr, sehr lange. Und der Regieassistent war auch dann dazu da, abends in der Vorstellung zu sitzen und genau darauf zu achten, dass sie nicht verschlampt wurden, dass die Schauspieler weiter ihre Rolle so korrekt und gut gespielt haben wie zur Premiere. Und deshalb konnte man auch nach 10 Jahren noch in eine Inszenierung gehen und die war so frisch wie am ersten Tag. Also das finde ich nach wie vor ganz, ganz bedeutend und ganz wunderbar.
Ja, und Sie haben in den 1980er Jahren dann an größeren Tourneen teilgenommen durch Westdeutschland. Und was ich auch gelesen habe, 1987 kehrten Sie von einer Besuchsreise in der Bundesrepublik nicht mehr in die DDR zurück.
Ja, das war, meine Tante wurde 80 Jahre und mein Mann durfte ja nie mitfahren. Aber ich war ja sogenannter Reisekader durch diese Tourneen. Und da bekamen wir zum ersten Mal die Genehmigung, beide zum Geburtstag zu fahren. Und da haben wir gesagt, jetzt oder nie, wir nutzen die Gelegenheit und kommen nicht zurück. Und wir haben ja wirklich all unser Eigentum zurückgelassen, die Einrichtung, die Sachen. Also wir konnten mit einem kleinen Köfferchen für 3 Tage zum Besuch fahren, haben uns auch nicht getraut, irgendetwas vorher wegzubringen oder so, weil wir wussten, dass man gerade, wenn man solche Reise vorhatte, sehr beobachtet wurde. Und wir haben wirklich bei null im Westen angefangen, sind richtig durchs Lager in Marienfelde gegangen. Aber wir haben nie einen Tag bereut, dass wir zwei Jahre vor Öffnung der Mauer weggegangen sind. Wir waren froh und glücklich und haben zu zweit alle Wege durch die vielen Institutionen gemacht, die man ja erstmal abklappern musste, wenn man dort angekommen ist, in Marienfelde, in dem Lager. Aber es war für uns, wir waren raus und wir haben auch wirklich großes Glück gehabt, dass wir beide ganz schnell wieder Fuß gefasst haben.
Ja, und erinnern Sie sich noch an den Abend, als dann die Nachrichten über den Fernseher kamen, die Mauer, beziehungsweise, ja, wie soll ich sagen, das, was Ihnen so in den vergangenen Jahren erfahren ist, hat ein Ende, nämlich Sie können sich jetzt von Ost nach West frei bewegen.
Ja, also ich habe das ja gar nicht gleich mitgekriegt. An dem Abend habe ich ja Theater gespielt bei den Vaganten und wir sind hinterher im kleinen Team immer noch in ein nahes Restaurant gegangen und haben was zu Abend gegessen. Und als wir dort waren, kam ein Kollege, der sein Auto kurz benutzt hatte, reingestürmt und sagte, also ich habe gehört, die Mauer ist offen, die Mauer ist offen, kann das sein? Und da alle erhoben sich und ließen alles, was sie da gegessen hatten, stehen und eilten raus, die einen zur Grenze, ich aber nach Hause, weil ich dachte, oh, mein Sohn, unser Sohn, der war ja damals erwachsen, der wird kommen und ich wollte ihn nicht verpassen. Und dann haben wir zu Hause gesessen und alles am Fernseher miterlebt, aber unser Sohn kam noch nicht, der kam erst am nächsten Morgen. Der hatte an diesem Abend mit Freunden gefeiert und ist dann nach Hause und sofort ins Bett gegangen, hat also vom Mauerfall, den er sich so ersehnt hat, nichts mitbekommen. Das hat er sich noch Jahre hinterher vorgeworfen. Er sagte, wie konnte ich an dem Abend schlafen, wo die Mauer fällt? Ja, aber am nächsten Morgen kam er dann und ja, das war natürlich ein großes Glück, wie überhaupt die Zeit nach der Maueröffnung in Berlin ein ganz, ganz großes Glück war. Die Leute strahlten nur so, also eigentlich alle. Es war eine ganz besondere Stimmung, gerade in Berlin. Es war ein großes Glück. Also ich habe nie wieder so etwas Allgemeines an Glück erfahren, wie gerade in dieser Zeit.
Ja,
alle
also
alle waren freundlich zueinander. Es war eine ganz besondere Zeit.
Schön. Ja, der 9. November 89, von dem wir ja sprechen. Und da gab es ja diese legendäre Live-Pressekonferenz des SED-Politbüro-Mitglieds Günter Schabowski, die Sie wahrscheinlich dann auch nicht gesehen haben.
Nein, ich habe sie später mehrmals gesehen, ja, weil ich sie auch so wichtig für uns fand. Aber das war schon etwas, ja, durch ein Versehen oder wie kam das wirklich heraus? Und es war ja enorm, wie das ging, ja, wie eine Einmeldung überall durch den ganzen Osten. Also alle Leute waren aufgeregt und viele eilten zur Mauer. Aber es war ja auch da noch nicht alles offen. Manche waren offen, manche waren noch nicht. Und ich muss sagen, auch wenn ich heute so Filme sehe aus dieser Zeit, dann kommen mir noch manchmal richtig die Tränen, weil das war so berührend und so. Und ich kenne ja die Zeit. Ich weiß ja, wie man darauf gewartet hat, mal rauszukommen und die große Angst dann, ja, klappt das alles? Und ja, also es war schon ein ganz, ganz, ganz besonderes Erlebnis.
Ja, und ganz, ganz besonders ist auch Ihre Stimme, liebe Frau Luno, denn Sie sagen ja selbst, dass eine Stimme viel über den Charakter und die Sensibilität eines Menschen verrät. Was verrät denn Ihre Stimme heute über die 94-jährige Luise Luno, was sie mit 19 noch nicht verraten konnte?
Lebenserfahrung. Ja, dass man doch schon einige Dinge durch hat im Leben und natürlich färbt das auch auf meine Stimme ab. Aber wie meine Wirkung ist, das können eher Sie oder andere Außenstehende beurteilen. Ich selbst stehe sehr neutral zu meiner Stimme und ich muss nur sagen, ich spreche heute natürlich sehr gerne reife Rollen mit großem Erleben, mit großen Emotionen. Das macht mir sehr viel Spaß und ich freue mich, wenn meine Stimme dann auch die Wirkung erzeugt, dass ich die Gefühle übertragen kann, die ich selbst empfinde.
Ja, das tut sie auf jeden Fall. Was ist denn schwieriger, eine liebenswerte alte Dame zu sprechen oder eine richtig unangenehme alte Dame?
Das kommt auf die Rolle an. Wenn eine Rolle gut geschrieben ist und viel Charakter hat, dann ist die eine wie die andere sehr interessant. Dann spielt man beide gleich gern. Also das kommt immer auf die Rolle an.
Und was macht Ihnen mehr Spaß?
Ach, ich habe gerne Rollen, die unter die Haut gehen. Also wo tragische oder irgendwelche interessanten Charaktere drin sind. Also das ist natürlich, die spiele ich gerne. Aber ich habe auch ganz viele heitere oder buschikose Rollen gespielt. Also auch mit großem Vergnügen. Aber die unter die Haut gehen, die haben mich eigentlich immer am meisten beschäftigt.
Ja, haben Sie schon mal jemanden korrigiert und gedacht, das hätte ich aber besser synchronisiert?
Da bin ich wie jeder Mensch, der sagt, das wäre ja auch meine Rolle gewesen und ich wäre da besser für geeignet, aber es ist in dem Beruf wirklich so. Es sind viele Rollen, die man spielen möchte, aber es sind genauso viele oder noch mehr Anwärter darauf und dann ist es wirklich in der Sicht eines Regisseurs, wie er die Rolle sieht, mit wem er sie gerne besetzen möchte. Das erlebt man ja täglich, also dass man immer irgendwelche Dinge hat, die man gerne machen möchte, aber dann ist die Auswahl da und dann kommt es auf den Regisseur an, wie er die Rolle sieht, welche Person für ihn die geeignetste ist.
Und was man nicht unterschätzen darf, für Generationen von Kindern sind Sie Tante Mania aus Bibi Blocksberg. Sie haben nämlich nach dem Tod von Tilly Lauenstein, deren Sprecherrolle, damals als Oberhexe, in der Hörspielreihe übernommen. Wie kam es denn dazu?
Naja, also Tilly wurde wohl plötzlich krank. Also Tilly Lauenstein war übrigens eine Schauspielerin. Ich habe sie hoch verehrt. Es war eine reife Dame, sehr, sehr schön, sehr interessant, mit einer sehr interessanten Stimme. Und als ich angesprochen wurde, da wurde ja damals, sie wurde krank mitten in einer Produktion. Und man suchte eine Schauspielerin mit der Stimme, die der ihren sehr ähnlich war. Und so quasi habe ich ihre Rolle weitergespielt. Von einem Satz zum nächsten. Und es hat wirklich toll funktioniert. Und seitdem spiele ich diese Rolle und es macht mir großen Spaß. Die Tilly kam ja dann nie wieder zurück. Sie wurde, ist ja dann verstorben. Aber ich da ihre Rolle übernehmen dürfen. Und darüber bin ich heute noch sehr, sehr froh und spiele sie gerne.
Ja, das merkt man. Und Sie sind damals mitten in einer laufenden Produktion auch eingesprungen. Wie fühlt es sich denn für Sie an, wenn heute Erwachsene vor Ihnen stehen, das wird jetzt nicht mehr jeden Tag vielleicht vorkommen, aber ab und zu, und plötzlich wieder 10 Jahre alt werden, sobald Sie Ihre Stimme hören?
Ja, also ich werde tatsächlich häufig mal angesprochen, wenn ich irgendwo spreche oder ich stehe an der Kasse irgendwo oder was mir sogar passiert ist, ich kam ins Krankenhaus aus einer Trage und so und da waren mehrere junge Männer, die dort in der Notaufnahme arbeiteten und plötzlich sagte einer, ach, das ist ja Tante Mania, was ich gesagt habe. Das fand ich ja wirklich sehr komisch. Also da liege ich, hatte einen Unfall da auf der Trage und da erkennt mich jemand, ach, die Tante Mania liegt ja da. Also das war schon das Ungewöhnlichste eigentlich.
Und wenn ich Sie heute bitten würde, Frau Luno, mal einen Satz noch als Oberhexe Tante Mania zu sprechen, also funktioniert das eigentlich alles noch im Schlaf? Können Sie da von einer Sekunde auf die andere noch so das wieder aus der Tasche packen?
Ich habe sogar den Hexspruch vergessen. Also, ich bin nicht mehr Hex. Aber ich, das ist mein ganzer Hexspruch. Aber den habe ich tatsächlich jetzt im Moment nicht parat. Nee, kann das ich leider nicht mit
Ihnen. Gar nicht schlimm. Wir kennen Sie auch so. Sie haben ja auch bei die 3 Fragezeichen ebenfalls unterschiedliche Figuren gesprochen. Sie standen sogar beim Live-Hörspiel auf der Bühne. Verändert sich eine Hörspielrolle, wenn man plötzlich sieht, wie tausende Menschen auf eine Stimme reagieren?
Naja, sagen wir, dieser Abend in der Waldbühne, der war wirklich ganz besonders. Es war ein heißer Sommertag im August. Und am Tage haben wir schon probiert unter einem besonderen Dach, weil es so heiß war. Und dann kam eine wirklich laue Sommernacht wieder aus dem Bilderbuch. Und dieses Hörspiel war auch so, so schön. Das war der seltsame Wecker. Und es war ein wunderbares Hörspiel. Und zu dem Auftritt durften die drei Fragezeichen Leute mit einem riesen Kardiak da auf die Bühne fahren, der da so schräg runtergefahren wurde und rückwärts schleppt wieder hoch. Also es war schon ein ganz toller Anfang. Ja, und dann sitzen da wirklich fast 20.000 Leute, alt und jung, und es ist mucksmäuschenstill. So viele Leute atmen nur. Und wenn dann irgendein Stück Text aus irgendeinem der vielen Fragezeichen Hörspiele kam, dann kam sofort eine ganz starke Reaktion. Man hatte also das Gefühl gehabt, jeder der Zuschauer kannte jedes einzelne Hörspiel. Und das war also wirklich wunderbar. Ich habe noch nie etwas so Schönes erlebt, wie diese Sommernacht mit diesem Hörspiel. Und ich weiß, man denkt dann auch gar nicht an die Zuschauer, sondern man spielt das und fühlt sich so geborgen. Das ist wie eine weiche Welle, die einem immer entgegenkommt. Es war ein ganz besonderer Abend, ein besonders schöner.
Ja, und Ihr Leben bestand und besteht ja aus sehr vielen besonderen Momenten, denn wir müssen heute unbedingt auch mal über Loriot sprechen. Sie waren ja in Papa Ante Portas auch zu sehen. War denn Vico von Bülow privat genauso präzise, wie sein Humor vermuten lässt?
Ach, also er war ein ganz besonderer Mensch. Ich habe ja nun wirklich nur eine kleine Rolle gehabt. Aber er war von ganz großer Freundlichkeit. Und bei der Arbeit ganz wunderbar. Also ich war ja schon, hatte einen Akt zu spielen dort, und zuvor lief eigentlich nur eine einzige Einstellung. Und man dachte, ach, das geht ja ganz schnell, da warten wir da und das geht ja ganz. Aber es dauerte und dauerte. Und ich dachte mir, das ist doch unmöglich, das ist doch gar nicht viel Text. Wieso dauert das so lange? Und dann kamen wir dran. Und dann hatte so bestimmte Vorstellungen von einer Szene, dass er sie auch genauso haben wollte. Und darum sind ja alle Filme so besonders und so besonders gut. Und dann sagt er immer, ja, aber wir können es noch, es ist schon wunderbar, wir können es aber noch ein ganz kleines bisschen besser. Und dann wurde eine kurze Sache immer wieder probiert und so, bis man sie dann so macht, dass er sagt, ja, das war's. Und da hat er einen umarmt und gesagt, Mensch, das hat sich doch gelohnt, war wunderbar und so. Und so war es auch in dieser Szene. Nachher ist es ja so, er knallt die Türe zu, geht raus und wir sitzen da, also seine Frau und ihre Freundin, alle auf irgendwelchen Sesseln und wir ruppen hoch, als die Tür zugeschlagen wird. Das hat er auch immer wieder und immer wieder probiert. Also das sind so Kleinigkeiten. Aber gerade diese Genauigkeit macht den großen Erfolg seiner Filme aus. Er wusste genau, wie er etwas haben wollte. Und er hat sich auch jeden Schauspieler persönlich ausgesucht, weil er ganz genau in sein Bild passen musste. Es war eine wirklich, wirklich sehr schöne Arbeit und ich habe da viel, viel gelernt. Ich fand es einfach toll.
Also dann werden Sie immer auch in meinem Herzen bleiben, denn ich habe diesen Film wie viele andere Menschen auch auf DVD oder Blu-ray zu Hause und kann mich an diese Szene sehr gut erinnern. Es gab in diesem, ich weiß nicht, ob es Papa Ante Portas war oder Ödepussy, da gab es die Szene mit den Bürstenverkäufern, mit diesem älteren Ehepaar, das irgendwann auch auf der Couch saß. Sie erinnern sich auch, ja?
Ja. Ja, aber unsere Szene, das ist ja die, wo wie war das? Ach so, er hat seine ganzen Akten da im Zimmer, im Wohnzimmer verteilt und da kommt die Frau mit den Freundinnen und die starrt alle über die einzelnen Akten hinweg. Und das passt ihm nicht. Und dann sucht er eine. Und dann saß ich da auf dem Sessel und er hebt meinen Sessel hoch und ich falle vorne über den Tisch. Das war eine Szene, die auch immer wieder, wenn ihr aus seinem Repertoire was vorstellen sollte, die war fast immer dabei. Die liebte er.
Das heißt, Sie waren die Dame damals, die auch gefallen ist?
die über den Tisch gefallen ist.
Ach, ja. Dann kann ich sie ja noch besser zuordnen, Mensch. Jetzt werde ich mein ganzes Leben sie mit dieser Szene verbinden. Ist das nicht schön?
Es hat Spaß gemacht. Und selbst bei der Premiere, als das Publikum bei dieser Szene wirklich lachte, kam er hinterher und sagte, na sehen Sie doch, selbst das Publikum hat sich kürzlich amüsiert. Also haben wir doch toll gemacht. Ne? Also er hatte auch Freude daran. Er hat es ja auch mitgeteilt. Und das fand ich so wunderbar. Wenn ihm etwas gefiel, dann hat er das mitgeteilt. Dann war er wie ein kleines Kind, das seine Freude weitergeben muss. Ja.
Großartig. Und liebe Frau Luno, andere Menschen denken ja mit knapp 80 dann irgendwann vielleicht auch mal über Kreuzfahrten nach oder einen neuen Fernsehsessel. Sie wurden damals Rapperin und nannten sich Enkelschreck. Wie passiert denn so etwas?
Ja, ich kannte mich nicht so. Es wurde eine Rapperin so im Alter um die 80 gesucht. Man wollte, die ARD wollte damals einem jungen Team auch mal eine alte Rapperin gegenüberstellen. Und da hat man deutschlandweit gesucht und kam auch auf mich, obwohl ich weder einen Rap gesehen hatte, noch jemand gesungen hatte. Und ich mal dachte, aber kannst ja mitmachen, es schadet ja nichts. Und tatsächlich, die haben mich genommen. Und da habe ich mit einem Hamburger Team diesen Rap aufgenommen. Und da hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, das war also eine ganz besondere Arbeit. Und Sie haben ja auch schon mal gesagt, millionenfach wurde das im Internet angeklickt. Und wenn junge Leute diesen Rap gehört haben, dann haben sie ihn weitergereicht. Also der ist heute noch aktuell. Und ich finde auch den Text ganz witzig und schön. Und mir hat es großen Spaß gemacht.
Und wenn wir schon nochmal aufs Alter oder nochmal beim Alter sind, denn unsere Gesellschaft, die redet ja oft über das Alter so, als bestünde es vor allem aus Dingen, die man nicht mehr kann, ab einem gewissen Alter. Was können Sie heute vielleicht sogar besser als mit 50?
Besser kann ich nichts, aber ich habe weitaus mehr Lebenserfahrung. Ich bin toleranter geworden. Ich verstehe heute auch mehr, wenn es älteren Leuten oder irgendwie behinderten Leuten nicht so gut geht oder dass sie andere Wege brauchen oder dass man sich etwas mehr um sie kümmert. Das habe ich sehr viel mehr in meinem eigenen Empfinden als früher. Da bin ich doch nicht so intensiv auf diese Dinge eingegangen. Aber heute habe ich mehr Lebenserfahrung, weiß viel mehr über Dinge, die passieren können oder nicht passieren können. Was kann alles geschehen? Wie kann ein Mensch sich verändern? Wie kann es einem gehen? Das kann ich besser als früher. Aber sonst so körperlich kann ich nichts besser als früher. Nee.
Ja, mit 94 ist das dann eben auch irgendwann mal, man ist nicht mehr Teenager, man merkt das dann eben doch, das Alter.
Ja, aber wissen Sie, die Empfindung, also dass man sagt, man kann nicht mehr empfinden, die ist die gleiche wie als Teenager. Ich kann heute noch genauso mich freuen und glücklich sein oder unglücklich sein wie als junger Mensch. Da bin ich manchmal selbst erstaunt, dass sich daran nichts bei mir verändert hat. Ich kann also meine Emotionen noch wunderbar einordnen und leben. Also da ist schon noch viel Bewegung. Also ich bin noch nicht eingerostet oder noch nicht tot innerlich. Das finde ich als sehr besonders und freut mich darüber. Ja,
das merkt man Ihnen ja auch an.
Ja, ich könnte ja auch interessenlos sein und so, aber ich bin immer neugierig auf das Leben und neugierig auf andere Leute oder gut mit dem Reisen. Also ich reise ja auch noch, aber ich sehe heute nicht mehr so viel von der Landschaft, weil meine Augen nicht mehr. Das ist der größte Einbruch, der mir passiert ist, dass ich seit gut 2 Jahren fast völlig erblindet bin. Und das ist natürlich ganz schlimm. Nicht nur, dass man nicht Auto fahren kann, das ist auch ein großer Einbruch in mein Leben, aber dass ich eben so vieles nicht mehr sehen kann. Es ist eine große Umstellung, aber ich versuche damit trotzdem fertig zu werden und trotzdem noch mein Leben zu leben, weil ich immer sage, Gott, andere sind tot. Mein ganzer Freundeskreis und viele nahe Menschen sind inzwischen schon gestorben und ich darf noch leben. Also nutze ich den Tag und versuche auch noch mein Leben schön zu machen und wirklich noch zu erleben.
Das tun sie. Und auch wenn sie nicht mehr so gut sehen können, im Studio werden ihnen ja deshalb auch die Takes vorgelesen. Sie merken die sich dann und sie sprechen sie anschließend. War denn der Verlust des Sehvermögens etwas, gegen das sie lange angekämpft haben, oder mussten sie irgendwann einfach lernen, es anzunehmen?
Nee. Also ich habe ja diese Makuladegeneration. Ich habe jetzt 10 Jahre lang jeden Monat eine Spritze ins Auge bekommen. Aber letztendlich hat es auch nichts geholfen. Ich hatte eine Einblutung in die Augen und dann damit war Schluss der Sehfähigkeit. Ja, also das ist nur noch ganz, ganz, ganz minimal. Also lesen kann ich überhaupt nichts mehr. Und mein Gesichter kann ich nicht mehr erkennen. Mein eigenes Gesicht nicht mehr im Spiegel, was ganz schrecklich ist. Darum schminke ich mich ja kaum noch. Und ich sehe natürlich auch nicht die neuen Falten. Das ist ja wieder ganz gut. aber das ist schon eine ziemlich Einschränkung, ja.
Ja. Also das mit den Falten, das lassen wir mal so stehen. Da kann ich mich noch an meine Oma erinnern, die ist leider auch nicht mehr unter uns, aber die hatte dann irgendwann das Bedürfnis, auch ihre Bilder so ein bisschen zu übermalen, ihre Falten auf den Bildern zu übermalen. da hat sie sich besser gefühlt.
Bilder kann ich ja nicht mehr erkennen. Also ja. Da muss ich mal sagen, auch das sieht ja ganz schön aus, aber ich sehe natürlich nicht, was da so genau drauf ist. Ja.
Also ich kann Sie aber beruhigen, was man so hört, Sie sehen mit 94 noch ausgezeichnet aus.
Danke. Vielen Dank, das höre ich gerne.
Sehr, sehr gerne. Aber bevor wir gleich zum Ende kommen, also zum Ende dieser Folge, Frau Luno, das ist ganz wichtig. Das Leben geht ja noch weiter. Ich möchte Sie noch ein bisschen fragen oder eine meiner letzten Fragen heute. Sie wissen ja, künstliche Intelligenz ist ja das Thema im Moment auch. Heute kann künstliche Intelligenz, KI, Stimmen täuschend echt imitieren. Und gerade bei Ihnen auch in Ihrer Branche wird inzwischen ja oft auch darüber diskutiert, ob synthetische Stimmen Sprecher ersetzen könnten. Macht Ihnen denn diese Entwicklung Sorgen oder denken Sie sich, ist mir persönlich jetzt schnurzegal, nach mir diesen Flut?
Es wird mich nicht mehr so sehr betreffen, weil ich ja nur schon sehr alt bin, aber ich finde das schrecklich. Ich finde es einfach schrecklich, wenn ich mir vorstelle, meine Stimme wird irgendwo reingestellt und jeder denkt, das ist sie, bin ich aber gar nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht, vielleicht irre ich mich, aber künstliche Intelligenz, da fehlt die Seele, da fehlen die Emotionen. Ja, man kann technisch vieles nachmachen und man kann es auch perfekt sprechen und vielleicht auch gewisse Empfindungen nachstellen. Aber die Seele, die ist nicht mehr da. Und vielleicht irre ich mich, vielleicht kann man das alles machen, aber es macht mich nicht glücklich. Also in vielen Gebieten, zum Beispiel für Ärzte, bei Operationen und dergleichen, da finde ich es ganz toll. Aber auf der künstlerischen Seite, da habe ich Bauchschmerzen, das finde ich nicht so toll.
Ja, deswegen möchte ich Sie auch zum Ende der Folge heute gar nicht nach Ruhestand fragen, denn ich kann mir die Antwort schon fast denken, liebe Frau Luno, aber ich möchte Sie ein bisschen nach der Zukunft fragen. Worauf sind Sie denn mit 94 Jahren noch neugierig?
Ich bin auf jeden Tag des Lebens neugierig. An die Zukunft. Zukunftspläne mache ich eigentlich nicht mehr. Ich plane noch, aber nur eine gewisse Zeit voraus, nicht mehr so im nächsten Jahr mache ich das und übernächsten das ist Quatsch, das mache ich nicht mehr. Aber so voraus war nochmal einen Urlaub planen oder so und denke nur mal sehen, ob das noch erreicht oder nicht. Und ich bin jetzt auch ein paar Mal in Urlaub geflogen und das geht sehr schön mit diesem Service, dieser Mobility-Service, der überall auf den Flughäfen ist, da kann ich sogar noch alleine fliegen. Das ist ganz toll. Ich bin auch neugierig, aber so zu sagen, nächstes Jahr komme ich wieder oder so, das traue ich mich nicht mehr. Da bin ich schon jetzt etwas vorsichtiger und sage, wenn ich es noch erlebe, wunderbar, freue ich mich sehr, aber erst mal abwarten.
Also, dann werde ich Sie mal mit der Anneliese Hackmann, mit der Katzenlady verknüpfen, denn ich finde 94 und 90, das ist eine super Kombination, um nochmal eine Weltreise anzustrengen für einige Monate. Und wenn das nicht klappt, Frau Luno, dann sind wir hiermit verabredet, wenn Sie dann irgendwann mal 100 werden, dann treffen wir uns wieder bei mir im Podcast und dann erzählen Sie mir mal, was in den 6 Jahren dazwischen so Schönes passiert ist.
Warten wir es erstmal ab, ja. Also, dann nicht. Aber ich würde mich schon freuen, wenn ich noch ein paar Jahre leben dürfte. Also und einigermaßen gesund, sagen wir das so. Ne? Also das ist ja mal alles dann eine Frage der Gesundheit. Solange es einem noch einigermaßen gut geht, ist es sehr schön. Aber wenn man dann sehr krank ist, dann ist es vielleicht nicht mehr so schön. Und dann bringt es nicht mehr so viel. Aber im Moment bin ich noch sehr froh und glücklich und freue mich über jeden Tag, an dem ich noch leben darf.
Dann wünschen wir der Oberhexe Tante Mania und vor allem aber Luise Luno noch ein langes und vor allem friedliches und glückliches und fröhliches Leben. Ich darf mich wirklich bei Ihnen bedanken. Das war ein Vergnügen. Ich ziehe meinen Hut vor Ihrem Leben und vor Ihrer Tatkraft und Ihrer Energie. Sie sind mein bisher ältester Gast. Wenn ich in diesen Schritten weitermache, ist dann der nächste über 100. Ich bin mal gespannt, wie weit das noch nach oben geht. Und darf mich bei Ihnen nur bedanken, wirklich von Herzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Und ich habe mich sehr gefreut, einen so netten Menschen wie Sie es sind, kennenzulernen.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Podcast mit André Puchter, fast live aus Berlin.